Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Seine ersten 100 Tage als Präsident des IKRK sind vorbei. Eine Schonzeit gab es für Peter Maurer nicht. Beschäftigt haben ihn vor allem das Leiden der Bevölkerung in Syrien, aber auch kaum beachtete Krisen wie jene in Mali. Auch seine jahrelange Erfahrung als Diplomat bei der UNO und als Botschafter und Staatssekretär konnten ihn nicht vorbereiten auf den Umgang mit so viel Leid. Ivana Pribakovic hat Peter Maurer in Genf getroffen.
Das Tagesgespräch.
Peter Maurer, die ersten 100 Tage in Ihrem neuen Amt sind vorbei. Ist jetzt die Arbeit so, wie Sie sich vorgestellt haben?
Ja, ich habe mir eigentlich nie ganz genau vorgestellt, wie es dann wird sein. Aber die Arbeit ist außerordentlich vielseitig und sehr, sehr interessant. Es hat Teile von meiner Tätigkeit heute, die mich erinnern an früher. Es ist diplomatische Tätigkeit, die man als Präsident des IKRK hat. Aber man hat andere Dimensionen, die ich viel weniger hatte als Diplomat in der Schweiz. Und das ist natürlich Besuchen im Feld, Konfrontation mit humanitären Problemen in einzelnen Ländern, ist der Kontakt mit Leuten, die ausgesetzt sind, gewalttätigen, kriegerischen Ereignissen. Das hatte ich vorher nicht in diesem Ausmass gehabt. Und auf der anderen Skala muss ich auch sagen, die IKRK ist eine grosse Firma geworden, die es nötig macht, dass man jeden Tag auch mit internen Management, Personal, Finanzfragen sich beschäftigt. Also die Bandbreite von der Tätigkeit ist sehr gross und sehr interessant.
Wie haben Sie es als Jugendliche? Haben Sie da auch schon vom IKRK gewisse Vorstellungen gehabt, die jetzt vielleicht ein bisschen anders sind?
Ich glaube auch, als Jugendlicher hat man nicht riesige Vorstellungen. Man sieht Bilder, man sieht Delegierte. Und wahrscheinlich habe ich mir nie vorgestellt, dass das etwas ist, was so gross ist und was so viele Leute arbeiten. Sondern man sieht eigentlich das Rote Kreuz und Einzelpersonen. Oder? Das ist etwa das, was Jugenderinnerungen prägen. Eine von meinen Töchtern war da zu Besuch und viele andere Kinder waren da. Sie waren auch da bei mir im Büro. Ich denke, da hat sich überhaupt nichts geändert. Die jungen Leute heute haben noch genau die gleichen Vorstellungen. Wenn man dann nachher drinnen ist, sieht man, dass es ein bisschen komplizierter, ein bisschen komplexer, ein bisschen grösser, ein bisschen schwieriger ist als das, was man sich vielleicht als Jugendlicher vorgestellt hat.
Also als Jugendliche, ich mag mich erinnern, ich hatte sehr viel Idealismus, als ich da war und das gesehen habe. Und die ganze Dynan-Geschichte natürlich. Was hat denn Ihre Tochter gefunden?
Ja, das ist etwas, was ich jetzt feststelle bei beiden von meinen Töchtern, dass sie ein außerordentliches positives Bild haben, jetzt, wo der Vater beim IKRK arbeitet. Sie finden das besser als das, was ich vorher gemacht habe. Gerade wegen der idealistischen Komponente, da bin ich überzeugt.
Gibt es Sachen, die Ihnen Ihren Vorgänger, der Jakob Kellenberger, mitgegeben hat für die Arbeit, die Sie auch wollen, offiziell sagen?
Ja, der Jakob Kellenberger hat mir natürlich sehr viel mitgegeben. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir über Jahre gut befreundet waren und immer wieder über Tätigkeiten vom IKRK, aber auch über die schweizerische Aussenpolitik und über die internationalen Beziehungen zusammengeredet haben. Ich denke, was ich in den Gesprächen mit dem Jakob Kellenberger am meisten mitnehme, auch in meine jetzige Tätigkeit, ist seine grosse Sorgfalt im Umgang mit Sprache und Rhetorik und mit grossen Worten. Und das Humanitäre und die internationale Politik und Diplomatie sind Bereiche, wo gleich einmal die Leute in inflationäre Wortspiele sich begeben. Und ich glaube, er ist eine gute Erinnerung daran, dass man sich immer muss überlegen muss, ob man die richtigen Worte für die richtigen Gegenstände braucht.
Sie haben viel Erfahrung mit Diplomatie, mit Verhandeln. Jetzt in dieser neuen Funktion, wo es ja um humanitäre Fragen geht, wo es eigentlich fast ein bisschen darum geht, je nachdem, was Sie sagen, stirbt jemand oder kann jemandem geholfen werden, ist das ganz anders?
Nein, das ist eigentlich nicht anders. Wenn man in einer Verhandlungssituation innen ist, probiert man sich zu überlegen, wie das man das bestmögliche Ergebnis erzielt. Und was das denn der Gegenstand von der Verhandlung ist, ist eigentlich nicht wahnsinnig viel anders. Und ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man nicht sich selber belastet in einer Verhandlung und immer das Gefühl hat, wenn man ein falsches Wort so oder so sage, dass nachher gerade jemand lebt oder stirbt. Ich glaube, man muss sich probieren, von dem zu lösen und in einem Verhandlungskontext das Beste zu erreichen. Und das hat viel mit Taktik zu tun, mit Empathie gegenüber dem Gegenüber, mit können zuhören, mit probieren, den richtigen Kehr zu finden im Moment, wo ein Gespräch problematisch wird. Und wenn man sich da immer wieder überlegen würde, auf wie dünnem Eis dass man sich begibt und dass das sofort Konsequenzen könnte haben, habe ich das Gefühl, würde man vielleicht auch ein bisschen an Spontanität verlieren. Und die ist immer nötig, wenn man in einer Verhandlung Fortschritte machen will. Man muss Spontanität und Flexibilität aufeinander können einzugehen.
Sie haben das Stichwort Empathie vorhin gesagt. Mögen sich vielleicht noch die Hörerinnen und Hörer auch erinnern, man hat sie kürzlich im Fernsehen gesehen. Es war gerade ein Ausschnitt, wo sie beim syrischen Präsident Assad sind. Und genau dann hat man gesehen, wie sie ihn anlächelt oder anstrahlt, also ganz freundlich. Was passiert in diesem Moment, damit sie verhandeln können, so sozusagen ganz neutral für das beste Resultat?
Ich glaube, es ist immer wichtig, dass, wenn man in einem solchen Kontext ist, dass man überlegt, was die Rahmenbedingungen sind, wo der andere drinnen ist, was die eigenen sind und wie, dass man irgendwann an einem Ort ein gemeinsames Terrain findet, wo man auch eine minimale gemeinsame Sprache findet, was einem nachher ermöglicht, ein Verständnis darüber zu finden, was das man zusammen machen kann. Und wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr kein Ergebnis vor einer Verhandlung. Wenn ihr das Gegenüber als fundamental moralisch verwerflich anschaut und es unmöglich findet, mit jemandem zu reden, dann hat er auch kein Ergebnis in einer Verhandlung. Das ist zugegebenermassen nicht immer leicht. Oder? Man hat ja Bilder vor Augen und man ist selber ein Mensch wie jeden anderen. Man schaut Fernsehen, man sieht Bilder, man sieht kriegerische Ereignisse und man vermutet, wo das Verantwortlichkeiten sind für das, was vor den eigenen Augen sich abspielt. Und auf der anderen Seite muss man probieren zu rationalisieren, wenn man in einem Verhandlungskontext ist, was sind die machtpolitischen Gegebenheiten, was sind die Interessen und wo findet man Interessenkonvergenzen, wo man nachher kann übersetzen in konkretes Handeln, in Forderungen, in Gegenforderungen, in Kompromisse.
Also eigentlich müssen Sie bis zu einem gewissen Grad mithelfen, um eine einigermaßen angenehme Gesprächssituation zu schaffen in diesem Sinn?
Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man mindestens am Anfang von einem Gespräch zeigt, dass man das so kann. Das heisst nicht, dass es immer angenehm ist. Und es muss auch nicht immer angenehm sein. Aber es darf nicht immer unangenehm sein, weil sonst kommt man zu keinem Ergebnis. Ich glaube, man muss können eine Atmosphäre schaffen, die es einem ermöglicht, hart zu sein in der Sache. Und wo der andere gegenüber versteht, dass wenn ich hart bin in der Sache oder wenn er hart ist, dass es nicht persönlich ist, sondern dass man hart ist, weil man an Grundsätze anstößt oder weil man Interessen vertritt, die legitim sind.
Das Gespräch, wo man eben den kleinen Ausschnitt, die Szene gesehen hat mit dem Präsident Assad, wie haben Sie persönlich das erlebt?
Das war ein außerordentlich sachliches Gespräch. Also, ich habe es als ernsthaft, sachlich und sehr lösungsorientiert habe ich es empfunden.
Sie sind im September in Syrien gewesen. Und der Bashar al-Assad hat ihnen eigentlich versprochen, dass die Bevölkerung mehr Hilfe kann bekommen kann. Hat er sein Versprechen bis heute gehalten?
Es gibt in diesem Versprechen verschiedene Unterversprechen. Also es gibt, ich habe eine Reihe von Forderungen gestellt, die für uns wichtig sind, damit wir unsere Aktivitäten in Syrien ausbauen können. Ein paar von diesen Forderungen sind relativ zügig erfüllt worden. Über andere verhandeln wir noch jetzt. Und gewisse Forderungen haben wir grosse Schwierigkeiten, dass sie realisiert werden. Was gelungen ist, ist insgesamt Tätigkeit, also das Volumen der Hilfstätigkeiten vom IKRK in den letzten Wochen und Monaten auszuweiten. Und das ist gelungen, weil die syrische Regierung gewisse positive Schritte beim Import von humanitären Gütern, bei medizinischem Import, bei Hilfsmitteln, die wir brauchen, für Lebensmittel zu verteilen und medizinische Güter zu verteilen, weil sie gewisse positive Schritte unternommen hat. Andere Sachen sind wesentlich schwieriger und stoßen offensichtlich auch auf Widerstände innerhalb des syrischen Machtapparats. Zugang zu Gefängnis, wo zwar grundsätzlich die syrische Regierung einverstanden ist, aber wo in der Konkretisierung, in einem konkreten Fahrplan, in konkreten Zugeständnissen zu allen syrischen Gefängnissen zu können und auch zu anderen Haftanstalten, dort hapert es.
Also das heisst, Sie haben noch nicht Zugang zu allen politischen Gefangenen und auch noch nicht zu Untersuchungsgefängnissen?
Nein.
Und dort sieht es auch nicht so gut aus, zu letzterem.
Also dort verhandeln wir einfach.
Was die medizinische Hilfe angeht, kann man jetzt sagen, dass die Bevölkerung relativ besser kann beliefert werden und der Bevölkerung besser kann geholfen werden wie vorher?
Was wir machen konnten, ist mehr medizinische Instrumente und Medikamente ins Land einführen und wir konnten an einzelnen Orten grössere Verteilungen machen. Aber die Rahmenbedingungen des Konflikts im gegenwärtigen Zeitpunkt in Syrien sind natürlich außerordentlich belastend. Die Kriegführung ist inzwischen so breit und verbreitet im Land, dass es außerordentlich gefährlich ist, überhaupt Verteilungen können zu machen. Ihr habt vielleicht gesehen, dass der vor dem Tag nach wirklich extrem langen Verhandlungen ist es gelungen, nach quasi Wochen endlich wieder in Homs können eine grössere Verteilung von Medikamenten und lebenswichtigen Gütern machen. Also die Rahmenbedingungen sind so schwierig und die sind nicht nur abhängig von der syrischen Regierung. Die Rahmenbedingungen sind so schwierig heute, dass es ein grosses Hindernis ist, um wirklich flächendeckend können, humanitäre Hilfe zu liefern im Land. Es ist gefährlich, der Krieg geht kriegerische Ereignisse sind praktisch im ganzen Land und überall, jeden Tag sind wir konfrontiert mit ihnen und es erfordert eine grosse Sorgfalt und viel Verhandlungsgeschick von unseren Leuten vor Ort, jeden Tag immer den Weg zu finden, wo überhaupt es möglich ist, etwas können zu liefern. Das ist auch schwierig, muss ich sagen, das ist einer von diesen Konflikten, der uns besonders bedenklich stimmt, weil medizinische Installationen, Spitäler, Personal sind zunehmend auch das Ziel von militärischen Attacken. Und zwar von beiden Seiten. Das ist ein riesiges Problem. Weil nicht nur haben nachher die Leute, die direkt Hilfe brauchen, weil sie verletzt sind vom Konflikt, ein grosses Problem überhaupt an ihre medizinische Versorgung zu kommen. Die Bevölkerung hat Angst, in die Spitäler zu gehen oder zum Doktor zu gehen, weil Doktor und Spitäler sind quasi zu militärisch-strategischen Objekten degradiert worden, währenddem zum Beispiel die Genfer Konventionen gerade für Doktor, Spitäler und medizinische Installationen einen besonderen Schutz vorgesehen. Der besondere Schutz ist im Moment in Syrien nicht da und er ist nicht da, weil beide Seiten immer wieder das humanitäre Völkerrecht verletzen.
Haben Sie auch mit der Gegenseite reden, mit den sogenannten Rebellen?
Das IKRK hat Kontakt mit einigen Rebellengruppierungen. Ich selber im Moment nicht.
Also das heisst, auch diese Situation ist im Moment so, dass es nicht eine Lösung gibt. Also es gibt nicht eine Möglichkeit, ein Abkommen zu treffen von beiden Seiten, wo man sagt, wie ein Emblem, so auch Spitäler, die sind in Anführungs- und Schlusszeichen heilig. Die werden nicht angetastet, also keine Chance.
Ein solches Abkommen müssen wir eigentlich nicht finden. Es gibt es, es müsste eingehalten werden und die Einhaltung von diesem Abkommen ist im Moment außerordentlich schwierig und ist eigentlich ein Gegenstand von täglichen Verhandlungen, Demarschen, Interventionen vom IKRK mit beiden Seiten. Aber ich habe das auch in meinen internationalen Kontakten von den Herbst und Sommer in Teheran, in New York, wo ich bei der Öffnung der Generalversammlung war und Gelegenheit hatte mit vielen Außenministern und Präsidenten von Ländern, die in Syrien engagiert sind und die im Kontext von diesem Konflikt engagiert waren, das zu sagen. Solange dass die internationale Gemeinschaft nicht Druck ausübt auf beide Seiten, und solange dass nicht jeder, der eine besondere Beziehung hat zum einen oder zu der anderen Kriegspartei, wirklich eine deutlichere Sprache redet, werden wir auf dem Feld immer wieder konfrontiert sein mit solchen Verletzungen, wie ich sie vorhin beschrieben habe.
Ist das ein Rückschritt in dem Sinn, was Menschenrecht oder auch Völkerrecht angeht, wo man das Gefühl hatte, man sei an einem Ort, und jetzt macht man einen Schritt zurück?
Also es ist sicher einer der Konflikte, der mit besonders vielen Verletzungen geführt wird. Ob das jetzt ein Rückschritt ist, es ist sicher kein Fortschritt, die Kriegsführung, die wir im Moment in Syrien sehen. Und auch wenn ich es vergleiche mit anderen Kontexten, muss ich sagen, dass das, was an Regeln von der Kriegführung heute da sein, wird breit und umfangreich im Kontext von Syrien verletzt.
Sie sind auch zu Mali gewesen. Sie haben schon verschiedene Reisen gemacht in dieser doch relativ kurzen Zeit. Und dort hat es auch Flüchtlinge, relativ viel, also ich glaube über 1 Million, wenn ich richtig gelesen habe. Es hat eine instabile politische Situation, dazu eine Dürre. Welche Hilfe kann denn das IKRK in einem Land wie Mali bieten?
Ihr wisst vielleicht, dass das IKRK in der ganzen Region vom Sahel seit Jahren schon engagiert ist, weil punkto Lebensmittelsicherheit das eine der verletzlichsten Regionen ist, die wir kennen auf der Welt. Und wir haben schon lange Lebensmittelhilfe sowie auch andere humanitäre Organisationen in Mali gebracht. Was heute seit 6-7 Monaten neu ist dazugekommen, ist der Zusammenbruch und die Spaltung vom Land, quasi die Eroberung vom Norden durch bewaffnete Gruppierungen und damit eine besonders kritische Situation für die Bevölkerung, die im Norden zurück ist geblieben. Das IKRK ist heute die einzige grössere Institution neben dem katarischen Roten Halbmond, die überhaupt nennenswerte Operationen im Norden von Mali kann unterhalten. Wir sind im Moment, haben die Operation können ausbauen in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben im Sommer gegen 160'000 Leute mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt im Norden. Es sind heute etwa auf 420'000 Leute, die wir versorgen mit grundlegenden Lebensmitteln. Wir unterhalten und versorgen 9 ländliche medizinische Zentren. Wir haben einen medizinischen Stützpunkt im Spital von Gao, wo praktisch das einzige funktionierende Spital im ganzen Norden von Mali ist. Also wir haben eine erhebliche Operation und sind im Moment praktisch die einzigen, die überhaupt können Bedingungen und Zugang zu der Bevölkerung verhandeln, die uns ermöglicht, die Operation zu unterhalten. Im Süden Flüchtlingshilfe für die intern Vertriebenen gibt es einige Länder und Organisationen, die denen zu Hilfe kommen können. Aber es ist klar, dass nach einigen Monaten jetzt, wo die Flüchtlinge in Lager bei Familien, bei Verwandten untergebracht sind im Süden, wird die Situation zunehmend kritisch.
Wie schwierig ist eigentlich die Situation in Mali von all diesen verschiedenen Säulen, Pfeiler her, die zusammengebrochen sind im Prinzip, zusammen mit dieser Dürre? Das sieht auch aus nach einem längerfristigen Engagement in Mali, also nebst der ganzen Sahelzone, wo das IKRK eh schon ist.
Viel hängt natürlich immer davon ab, wie dass die politischen und militärischen Rahmenbedingungen ihre Konfliktregion ändern. Wenn in dem Moment, wo eine politische Lösung für einen Konflikt geführt wird, kann man eine Operation wieder zurücknehmen und kann vielleicht wieder sich beschränken auf punktuelle Hilfe hier oder dort. Im Moment haben wir einfach eine schwierige Situation schon mal als Ausgangslage und zusätzlich eine politisch-militärische Krise und eine Auseinandersetzung im Land, die dazu führt, dass eine viel grössere Anzahl von Leuten davon betroffen sind, von dieser Krise. Alles hängt davon ab, ob politische Lösungen gefunden werden, die Stabilität bringen, die den Leuten wieder erlauben, zurückzugehen, die es wieder erlaubt, grundlegende wirtschaftliche Tätigkeiten aufzunehmen, wo man wieder arbeiten kann, wo man wieder normal leben kann. Und wenn diese Bedingungen erfüllt wären, könnte man auch die humanitäre Hilfe wieder zurückfahren. Aber ich habe euch gesagt, wir sind seit mehr als 15 Jahren zum Teil in den Ländern vom Sahel tätig. Ich vermute, dass so oder so, wie auch immer, politische und militärische Entwicklung in der Sahelregion wird ausgesehen in den nächsten Wochen und Monaten, dass ein Engagement vom IKRK sicher weiterhin nötig wird sein.
Gerade Mali, denke ich, ist ein gutes Beispiel von einem Konflikt, den die Weltöffentlichkeit eigentlich nicht so sehr beachtet. Ist es da für Sie schwieriger, Hilfsgelder überzukommen? Sie haben ja einen Appell müssen an die Geldgeber richten, damit Sie einen grösseren Einsatz in Mali können leisten.
Ja, ich muss sagen, das ist etwas, was mich in den ersten Monaten hier im IKRK schon stark beschäftigt. Dass es immer so ein, zwei Konflikte gibt, die auf der ersten Seite der Zeitungen und der Nachrichten kommen. Und für diese Konflikte ist es meistens relativ leicht, Geld zu bekommen. Aber wenn man würde beurteilen, wo das Not am grössten ist, dann ist sie häufig nicht dort, wo die Schlagzeilen sind. Und für diese Regionen ist es häufig sehr, sehr viel schwieriger. Man kommt nicht darum herum, einfach feststellen, dort, wo keine grossen Länder Interesse haben, ist es viel, viel schwieriger, Aufmerksamkeit zu erregen, Aufmerksamkeit der Leute zu haben und nachher auch Geld zu mobilisieren. Sahel ist jetzt eine tatsächliche Region. Es ist für mich so ein bisschen im Grauzonenbereich. Es gibt noch mehr Regionen, die noch vergessener sind als der Sahel. Immerhin gibt es ab und zu auch in europäischen Zeitungen und Fernsehanstalten und Radios Hinweise auf diese Situation. Aber es ist ein riesiges Problem. Die Aufmerksamkeit ist nicht gleichwertig mit den Bedürfnissen in den Konflikten. Und als Präsident von einer solchen Organisation wie dem IKRK müsst ihr immer probieren, die zwei Sachen zusammenzubringen und dort, wo keine Aufmerksamkeit ist, Aufmerksamkeit herzulenken und immer wieder probieren, Proportionen zu wahren und zu sagen, objektiv gesehen, wo sind eigentlich Bedürfnisse am grössten und wo ist es am nötigsten, dass wir sind.
Machen Sie sich Sorgen, wenn Sie sehen, wie viel Konfliktherd das es gibt auf der Welt? Viele Länder ja zu kämpfen haben mit Überschuldung und mit Finanzkrise und Sparen. Machen Sie sich Sorgen, wie Sie das Geld herbringen für zukünftige Hilfseinsätze?
Ja, selbstverständlich macht man sich immer über viele Sachen Sorgen, aber Sorgen machen nützt ja eigentlich nicht wahnsinnig viel. Oder nur Sorgen machen. Ich denke, für uns ist es immer ein Ansporn, zu schauen, wie kann man die Sachen noch besser machen, so dass wir unseren Gebern gute Zusicherungen geben können, dass jeder Franken, Dollar, Euro, den sie für unsere Operationen bereit sind, zur Verfügung zu stellen, dass wir wirklich die bestmögliche Leistung für den meisten von Leuten bekommen. Und ich denke, das ist eine grosse Aufgabe, jeden Tag sich immer wieder zu überlegen, sind wir wirksam und effizient und machen wir es bestmöglich, damit wir wenigstens können sagen, euer Geld ist gut und sinnvoll ausgegeben.
Peter Maurer, Sie reisen bald wieder in ein Konfliktgebiet, wohin geht das mal die Reise?
Ja, ich behalte mir viel im Moment ein bisschen offen. Ich muss sagen, die letzte Phase, die letzten Wochen von diesem Jahr sind eher dem Fundraising gewidmet. Also in den nächsten zwei Wochen oder zwei, drei Wochen werde ich in zahlreiche europäische Hauptstädte reisen, um zu schauen, ob wir vielleicht noch die eine oder andere Operation, die wir vorhin davon geredet haben und die vielleicht nicht die Aufmerksamkeit getroffen haben, noch besser finanzieren können dieses Jahr. Und nachher werde ich dann sicher wieder dorthin reisen, wo es am nötigsten ist. Und am nötigsten ist es dort, wo unsere Leute trotz grossen Anstrengungen an irgendwelche politischen Hindernisse stossen in einem Land, wo sie plötzlich nicht mehr weiterkommen, wo sie Zugang nicht mehr haben, wo sie Schwierigkeiten haben und wo vielleicht Kontakte auf sogenannte höherer Ebene etwas blockieren können. Das werde ich dorthin machen, wo die Probleme kommen.
Der Peter Maurer also in der nächsten Zeit auf Geldsuche fürs IKRK. Ich denke, da kann man Ihnen nur Glück wünschen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Merci, ebenfalls.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.